Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz.
Hallo Sven, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Wir haben ja in der letzten Folge über eure Internet Security Days geredet. Die ganze Folge ging ja um Internetsicherheit im Endeffekt. Und ich habe mir vorgenommen, ich will üben, weil ihr macht das ja immer und du konntest mir nicht genau sagen, warum im Phantasialand, aber die Idee ist super cool.
Ja, genau. Hat letzte Woche stattgefunden, war wie immer ein Riesenerfolg. Alle haben sich gefreut, dass es endlich mal wieder live stattgefunden hat nach Corona. Mhm. Alle sind fleißig Achterbahn gefahren und ja, vielleicht nächstes Jahr ja auch mit dir, Sven, wenn du dann jetzt so gut in Übung bist.
Ja, ich war nämlich jetzt gerade übers verlängerte Wochenende in Euro Disney, also bei Paris mit der Familie, und weil ich ja zwei Kinder habe, die im achterbahnfähigen Alter sind, so heißt es glaube ich fachgerecht, musste ich alles fahren und ich bin alles gefahren und zwar ohne mir auch nur einen Wirbel auszurenken oder ohne dass mir auch nur einmal wirklich schlecht wurde. Ich bin also gerüstet und trainiert für die nächsten Internet Security Days.
Und die Black Mamba.
Genau, um unseren Podcast zumindest nicht zu blamieren, wenn ich da mitfahre, weil ich dann irgendwie anfange zu quieken oder grün werde im Gesicht. Bist du eigentlich achterbahnkompatibel?
Ja, Achterbahn geht noch. Kettenkarussell komischerweise nicht mehr, aber Achterbahn geht.
Gut, also dann würde ich sagen, drehen wir uns bestenfalls um die Themen dieser Sendung, beziehungsweise das große Thema, und es ist eines der wichtigsten Themen unserer Zeit eigentlich, Nachhaltigkeit und Digitalisierung.
Genau, ja, eigentlich aus unserer Sicht beim Eco im Grunde zwei Seiten derselben Medaille. Wir sagen, beides muss auf jeden Fall Hand in Hand gehen und Digitalisierung, digitale Dienste und Technologien sind eigentlich ja ein ganz wichtiger Teil der Lösung auch für eine nachhaltigere Zukunft und Wirtschaft.
Ja, weil ich meine, mittlerweile allein die Stromversorgung, wenn man sich anguckt, was wir da machen in Richtung erneuerbare Energien, es sind so viele Erzeuger, die kriegt man von Hand ja gar nicht mehr geregelt. Wenn man früher irgendwie 10 oder 20 Kraftwerke, da konnte man noch Hebel umlegen. Ohne Digitalisierung würde man die ganzen PV-Windanlagen überhaupt gar nicht mehr unter einen Hut bekommen, vermute ich.
Ja, richtig. Und wir werden jetzt in der Folge auch hören, dass ja, Digitalisierung eben auch ganz konkret dazu beitragen kann, Energie einzusparen und effizienter zu sein. Und dass auch die digitale Wirtschaft und ja, zum Beispiel Rechenzentren, digitale Infrastrukturen, ganz viel dazu beitragen, dass wir einfach nachhaltiger leben und wirtschaften können.
Und Achtung, Spoiler-Alarm, man kann sogar klimaneutral streamen, also richtig guten Gewissens zu Hause vor der Glotze sitzen, wenn der Fernseher nicht zu alt ist.
Genau, das hören wir in dieser Folge. Wir haben ganz spannende Gespräche geführt. Wir hören zum Beispiel auch was zum ersten Rechenzentrum, das direkt in einem Windpark gebaut wurde, klimaneutrales Streaming. Dann sprechen wir natürlich auch über die politische Dimension des ganzen Themas mit Dr. Anna Christmann, der Beauftragten der Bundesregierung für die digitale Wirtschaft und Startups. Und wir sprechen mit Dr. Bela Waldhauser, dem Sprecher der unter unserem Dach vom ECO gegründeten Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen, darüber, was eben die Digitalwirtschaft und Rechenzentren schon ganz konkret dazu beitragen.
Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit für alle, die da mitmachen und auch Teil des Netzes sind, eben auch dabei mitzumachen. Hashtag Join the Solution möchte ich an dieser Stelle mal allen Entgegenschall meinen.
Genau, das ist unsere neue ECO-Initiative, die auch einen ganz großen Fokus auf das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit legt. Auf unserer Website, die wir auch in den Shownotes nochmal verlinken, tragen wir hier ganz interessante Facts und vor allem auch Best Practices zu diesem Thema zusammen. Spannende Stimmen aus der Wirtschaft und Politik zu dem Thema. Also gerne mal reinschauen, es lohnt sich auf jeden Fall.
Und wie immer beginnen wir auch in dieser Folge erstmal mit ein paar spannenden News aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Ja, ein halbes Jahr hat es gedauert und jetzt 6 Monate nach Ankündigung einer neuen transatlantischen Vereinbarung für den rechtssicheren Transfer personenbezogener Daten hat US-Präsident Joseph Biden vergangene Woche endlich das lang ersehnte Transatlantic Data Privacy Framework vorgestellt.
Und das sagen wir jetzt alle 10 Mal ganz schnell hintereinander.
Genau, beim ersten Mal hat es bei mir schon nicht geklappt. Dabei handelt es sich um das Nachfolgeabkommen des sogenannten Privacy Shields, der ja im Jahr 2020 vom EuGH gekippt wurde. Und das Abkommen soll jetzt einfach den sicheren Datenaustausch beim internationalen Datenverkehr gewährleisten. Vielleicht nochmal zum Hintergrund, Schrems 1 und 2 sagt vielleicht dem einen oder der anderen hier etwas. Das Privacy Shield Abkommen wurde ja im Jahr 2020 wie auch schon 2015 das Vorgängerabkommen Safe Harbor vom EuGH gekippt. Das Datenschutzniveau in den USA eben nicht dem Datenschutzniveau in der Europäischen Union entsprach. Ja, sobald Nutzerinnen und Nutzer digitale Dienste verwenden, die eben nach US-amerikanischem Recht wirtschaften, würden deren Daten dann auch nach US-amerikanischem Recht verarbeitet werden. Und da hat der EuGH eben gesagt, das ist schwierig, das geht so nicht. Und ja, in der Praxis hätte das bedeutet, dass im Grunde keine Nutzerdaten, also wenn es jetzt dieses Nachfolgeabkommen nicht gegeben hätte, keine Nutzerdaten aus der EU mehr in die USA hätten übertragen werden und verarbeitet werden dürfen. Das wäre im Grunde das Aus für unzählige Tools und Dienste gewesen.
Dieser Service endet hier dann, ne? Und zwar ja, im Endeffekt genau. An den Ländergrenzen.
De facto mal wieder das Ende des Internets, wie wir es kennen. Aber nun ist ja Gott sei Dank ein Nachfolgeabkommen da. Das ist sehr gut. Das bedeutet natürlich Rechtssicherheit für die betroffenen Unternehmen, natürlich auch für die Nutzerinnen und Nutzer. Und ja, es ist einfach ein stabiles Fundament sozusagen für den rechtssicheren Datenaustausch auf internationaler Ebene. Jetzt muss eben nur die Europäische Kommission zügig auch die erforderlichen Schritte einleiten, damit das Abkommen eben in Kraft treten kann.
Tja, und wie lange das zügig dauert, werden wir einfach abwarten.
Das liegt nicht in unserer Hand, aber wir drücken die Daumen. Machine Learning-Systeme und künstliche Intelligenz bringen für viele Unternehmen große Vorteile. Sie können Fachkräfte beispielsweise bei ihrer Arbeit entlasten. Diese intelligenten Technologien in den laufenden Betrieb einzuführen, ist aber oft gar nicht so einfach. Vor allem im Mittelstand und bei kleinen Unternehmen fehlen vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die nötigen Ressourcen, die nötige Zeit und natürlich auch die nötige Expertise. Mhm. Dazu hat jetzt das Förderprojekt Servicemeister, das wir auch beim ECO unterstützen, gemeinsam mit dem KI-Campus kostenlose E-Learning-Kurse veröffentlicht. Darin lernen Fachkräfte anhand von Praxisbeispielen, wie sie KI im technischen Service in ihrem Unternehmen einführen können. Und ganz konkret geht es zum Beispiel um Chatbots, smarte Ticketsysteme oder auch weitere KI-Systeme, also wie sie die einsetzen können in ihrem Unternehmen. Kurse umfassen 6 Module, sind auch entstanden aus den Erkenntnissen des Förderprojekts Servicemeister und darin entwickelt ECO eben mit Forschungseinrichtungen und Anwendungsunternehmen verschiedene Use Cases zum Einsatz von KI im technischen Service. Und der Softwarecode der Use Cases wird am Ende des Projekts dann für weitere Unternehmen zugänglich sein. Das Ganze ist kostenlos und ich denke, das ist eine großartige Möglichkeit, gerade eben auch für kleine und mittelständische Unternehmen ihre Fachkräfte in das Thema einzuführen und von KI zu profitieren.
KI E-Learning. Bisschen E-lastig, aber auf jeden Fall hochspannend. So, heute geht es ja um Digitalisierung und Nachhaltigkeit in der Folge dieses Podcasts. Und da haben wir mal ein paar Zahlen zusammengetragen, wie wir denn aktuell eigentlich dastehen. Also es sind jetzt nicht die brandheißen News, aber es sind aktuelle Zahlen zu Sachen, die wir alle im Hinterkopf behalten sollten. Denn auch wenn die Corona-Pandemie an vielen Stellen uns aus ihren eiskalten Griffen entlassen hat, toi toi toi, vorübergehend zumindest, macht es total Sinn, Präsenztermine weiterhin durch Streamings zum Beispiel, durch Videokonferenzen zu ersetzen. Man muss ja nicht alles vom heimischen Schreibtisch aus machen, aber wenn man vieles davon tut, dann spart man jede Menge CO2. Laut Greenpeace-Studie können in Deutschland mindestens 1,6 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden, wenn Arbeitnehmerinnen dank digitaler Technologien und Anwendungen nur einen Tag in der Woche von zu Hause aus arbeiten. Das lässt sich also bis zu 5 potenzieren. Naja, und außerdem würde auch der Pendelverkehr nachlassen, was wieder für deutlich mehr Mitarbeiterzufriedenheit sorgt, als auch für mehr gute, entspannte Lebenszeit und außerdem 10,9 Milliarden Personenkilometer reduziert pro Jahr. Das ist also echt eine ganze Menge. Und wenn wir dann alle zu Hause sitzen, dann ist es auch total klug, sich mal Gedanken zu machen, wo man eigentlich sitzt, also in was für einem Gebäude und wie das gesteuert ist. Zum Beispiel die Heizung ist ja eh gerade ein Thema. Wir sind ja gerade irgendwie mitten in der Energiekrise und alle müssen gucken, wie können sie im Winter noch bezahlbar heizen. Da macht natürlich smarte Technologie auch Sinn. Das fängt schon an beim einfachen Heizkörperthermostat, der irgendwie eine Zeitschaltuhr hat und geht aber bis dahin, dass man eben wirklich smart heizen kann, wenn man sich dem eigenen Heim nähert, die Heizung dann anspringt, wieder ausgeht. Also durch smartes Heizen kann auch noch jede Menge CO2 eingespart werden. Wenn wir das Ganze mal hochskalieren zum Thema Heizung oder auch Beleuchtung bis 2026, könnten smarte Gebäude, gilt jetzt vielleicht nicht für die heimische Wohnung, aber eben für ganze Gebäude, rund 275 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das hat der ECO in der Smart City Studie 2022 ermittelt. Da ist also auch noch ganz, ganz viel Luft nach oben.
Super, Sven, das sind ja schon ganz viele Hebel, die wir jetzt gehört haben, um mit Digitalisierung CO2-Emissionen einzusparen. Ein weiterer Hebel sind die digitalen Infrastrukturen und dazu hören wir jetzt mehr bei Kurz zusammengefasst.
Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
Digitale Transformation und Klimaschutz müssen von Anfang an zusammengedacht werden. Denn digitale Infrastrukturen und digitale Technologien bieten große Potenziale für die Bewältigung des Klimawandels. Sie können uns bei der Erreichung der deutschen und europäischen Nachhaltigkeitsziele helfen. Zum Beispiel, indem Rechenzentren klimaneutral und mit regenerativer Energie betrieben werden. Auch die Abwärme von Rechenzentren bietet für umliegende Wohn- und Bürogebäude enorme Nachhaltigkeitspotenziale. Digitalisierung ist in diesem Fall ein Teil der Lösung globaler Herausforderungen wie dem Klimawandel. Drei Fakten zum Zusammenhang von Digitalisierung und Nachhaltigkeit, kurz zusammengefasst. Fakt 1. Die CO2-Emissionen europäischer Rechenzentren entwickeln sich seit 2015 rückläufig. Sie benötigen heute pro Workload 12-mal weniger Energie als noch im Jahr 2010. Das ergab eine Studie der Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen in Deutschland. Damit gehören europäische Rechenzentren zu den nachhaltigsten Rechenzentren weltweit. Fakt 2. Durch die konsequente Abwärmenutzung von Rechenzentren könnten in Frankfurt am Main sämtliche Wohn- und Bürogebäude ab 2030 CO2-neutral geheizt werden. Dort befinden sich viele Rechenzentren und auch der Sitz des weltweit größten Internetaustauschknotens. Die daraus entstandene Abwärme lässt sich sinnvoll einsetzen und weiterverwenden. Fakt 3. Der Mobilfunkstandard 5G überträgt die gleiche Datenmenge mit fast 80% weniger Energie als sein Vorgänger 4G. Die Datenübertragung via Glasfaserkabel benötigt rund 5-mal weniger Energie im Vergleich zu Kupferanschlüssen. Schneller Breitbandausbau ist also ein weiterer entscheidender Hebel für energieeffizientes Internet.
Ja, Breitbandausbau, das ist auch so ein... ja, schon fast ein Hassliebewort, kann man sagen. Seit vielen, vielen Jahren hat die Politik da ein Auge drauf und verspricht auch immer wieder, dass wir sehr breitbandig unterwegs sein werden. Wo stehen wir denn eigentlich gerade? Also ich erinnere mich, es ging mal los mit 50 Mbit pro Haushalt. Irgendwann sind wir in der Gigabit-Gesellschaft angekommen. So richtig viel merke ich zu Hause hier noch nicht davon.
Ja, gute Frage, Sven. Das kann dir wahrscheinlich unser Digitalminister Volker Wissing besser beantworten als ich. Fest steht auf jeden Fall, wie du es auch schon gesagt hast, der Ausbau der Gigabit-Netze ist seit Jahren ja einer der ganz großen Painpoints in der deutschen Digitalpolitik. Mhm. Deutschland belegt ja auch im internationalen Vergleich regelmäßig immer nur einen sehr mittelprächtigen Platz. Und deswegen steht auch im Koalitionsvertrag der Ampel jetzt wieder das ganze Thema als einer der Top-Agenda-Punkte drin. In der im Juli 2022 vorgestellten Gigabit-Strategie hat die Bundesregierung ja nun verschiedene Maßnahmen im Bereich der digitalen Infrastrukturen festgeschrieben. Demnach sollen zum Beispiel bis zum Jahr 2025 insgesamt 50% der Haushalte und Unternehmen in Deutschland über einen Glasfaseranschluss für schnelles Internet verfügen. Schauen wir mal, ob das hinhaut.
Ja, da bin ich auch sehr, sehr gespannt. Aber es geht natürlich eben nicht nur darum, irgendwie Breitbandausbau zu haben. Die digitalen Netze, genau, quasi, das Rückgrat unserer gesamten digitalen Gesellschaft, die bilden eben auch smarte digitale Netze. Im Hintergrund passiert so viel mehr, was wir als User ja gar nicht so sehr sehen.
Genau, ja, digitale Infrastrukturen ist eben nicht nur Breitband, sondern tatsächlich auch Rechenzentren, Datacenter, ja, die ja quasi, wie du auch schon sagst, das Rückgrat der Digitalisierung bilden. Und seit 2015 sind die CO2-Emissionen europäischer Rechenzentren zwar rückläufig, trotz massiver Steigerung der Rechenleistung, muss man ja sagen. Dennoch müssen in Zukunft natürlich weitere Effizienzpotenziale genutzt werden und dadurch noch mehr Energie eingespart werden. Denn es ist ganz klar, auch die IT-Wirtschaft hat natürlich einen Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen. Und ein ganz besonders innovatives Konzept verfolgt hier der westfälische Energiedienstleister Westfalenwind, der sich einfach dachte, bringen wir doch die Server einfach dahin, wo klimafreundliche Energie schon in rauen Mengen entsteht und produziert wird, nämlich direkt in unsere Windkraftanlagen. Und wie das funktioniert, darüber habe ich mit Dr. Fiete Duberke gesprochen. Der promovierte Wirtschaftsingenieur ist Mitgesellschafter und Geschäftsführer der Westfalenwind Plus Gruppe und verantwortlich für die IT-Sparte rund um das Windcourse-Konzept.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich sehr. Ich habe hier heute Morgen Dr. Fiete Duberke zu Gast. Er ist Geschäftsführer IT bei dem Energieanbieter Westfalenwind und damit auch verantwortlich für die Marke Windcourse. Herr Duberke, was ist denn Windcourse? Mit dem Angebot will Westfalenwind ja die digitale Welt grüner machen. Wie wollen Sie das erreichen?
Die Marke Windcourse ist letztendlich eine Ausgründung von der Westfalenwind-Gruppe und die Windcourse beschäftigt sich mit grünen IT-Lösungen und wir nutzen letztendlich hierfür die Infrastruktur der erneuerbaren Energien, hier natürlich der Windkraftanlagen, um IT-Lösungen, sprich Colocation und aber auch Cloud-Betrieb innerhalb von der Infrastruktur von den Windkraftanlagen aufzustellen und zu betreiben. Genau, das hat verschiedene Synergieeffekte und damit können wir sehr nachhaltige grüne IT-Produkte letztendlich offerieren.
Das heißt, Sie bauen tatsächlich Rechenzentren in die Windkraftanlage oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, das ist ganz entscheidend. Wir bauen wirklich die IT und auch Rechenzentren in Windkraftanlagen, also in die Türme von Windkraftanlagen. Moderne Windkraftanlagen haben große Durchmesser, große Turmdurchmesser, sind aus Beton üblicherweise und haben sehr viel Platz. Die haben genug Platz, um wirklich Rechenzentren, vollständige Rechenzentren, Racks und auch IT sicher letztendlich zu hausen.
Jetzt sagten Sie ja, man kann da Synergien nutzen. Können Sie das nochmal ein bisschen erläutern? Was sind das für Synergien? Warum macht das so viel Sinn, Rechenzentren in Windkraftanlagen?
Nachhaltigkeit ist ja sehr vielfältig. Und das eine ist natürlich, den Strom oder letztendlich den Strom, den Grünstrom direkt vor Ort zu nutzen und damit auch wirklich physisch grünen Strom zu nehmen und nicht wie üblicherweise grün gewaschen Strom aus Herkunftszertifikaten. Des Weiteren ist es aber so, dass wir natürlich schon eine vollständige Infrastruktur haben, die IT auch bedarf. Nämlich in diesem Falle ist es die Facility, das heißt, wir müssen kein extra Rechenzentrum bauen in dem Sinne, also keine Hülle. Wir haben den Stromanschluss, wie ich schon sagte, und wir haben auch schon LWL-Anbindung, zumindest parkintern, und können quasi diese gesamte Infrastruktur, die schon vorhanden ist, für den IT-Betrieb nutzen. Wir müssen natürlich noch die Windkraftanlage und das Rechenzentrum weiterentwickeln, aber der Grundstock von Infrastruktur ist da und diese Synergieeffekte sind natürlich nachhaltig, weil wir Infrastruktur nutzen, die schon vorhanden ist und das hat Nachhaltigkeitseffekte, aber natürlich auch wirtschaftliche Vorteile.
Das heißt, Kunden bekommen bei Ihnen genau das gleiche Angebot wie bei konventionellen Rechenzentren, so drücke ich jetzt das mal aus, auch?
Ganz genau, bei uns bekommt der Kunde ganz klassische Colocation, das heißt, wir haben ganz klassischen Rechenzentrumsbetrieb und dort kann der Kunde seine IT letztendlich verorten.
Und wie gut wird das Angebot jetzt aktuell schon genutzt? Was haben Sie da für Erfahrungen gemacht? Ist das sehr erklärungsbedürftig für Kunden? Machen die sich da Gedanken vielleicht wegen Sicherheit? Gerade bei Datacentern geht es ja häufig auch um Sicherheitsaspekte.
Genau, wir haben die ersten Jahre uns gut feiern lassen von dem schönen Konzept. Das ging auf jeden Fall sehr gut. Und wir haben aber schon gemerkt, dass die Interessenten letztendlich sehr verhalten waren. Und wir haben schon sehr lange unser Konzept erklären müssen. Insbesondere was Sicherheit angeht. Letztendlich geht es ja darum, dass auf einmal Rack-Infrastruktur, IT-Infrastruktur bei uns auf den Acker kommt. Das muss man ja mal ganz despektierlich so sagen. Und das war sehr erklärungsbedürftig. Mittlerweile haben wir aber einen guten Kundenstamm und eine gute Mund-zu-Mund-Propaganda. Die Kunden sehen, dass wir hier ein sehr qualitativ, sehr hochwertiges Produkt und Umfeld anbieten. Und letztendlich ist dann doch die Nachhaltigkeit oder die nachhaltige Lösung und natürlich auch die sexy Story im Marketingbereich so überzeugend für den Kunden, dass wir durchaus sehr guten Kundenzugang haben.
Ja, das Konzept klingt ja auch einfach extrem naheliegend. Warum wird das nicht von viel mehr Windkraftbetreibern so angenommen oder rechnen Sie damit, dass sich das Konzept weiter verbreitet auch in Zukunft?
Das Windkraftkonzept ist sehr naheliegend, das ist richtig. Im Grunde ist es ein No-Brainer, dass man hier zwei verschiedene Disziplinen zusammenführt, wo doch die gleiche Infrastruktur genutzt werden kann. Der große Spagat für einen Windkraftbetreiber ist die Aneignung des Know-hows zum RZ-Betrieb. Wir haben doch so zwei verschiedene Domänen, also einmal die IT-Branche und einmal die Energiebranche, die Windkraftbranche, und die so weit auseinander, dass es hier sehr schwierig ist, und das wissen wir aus eigener Erfahrung, wir haben nämlich sehr lange hier für das Konzept und das Produkt entwickelt und auch Lernkurve meistern müssen, das doch recht weit weg ist für den einzelnen Windkraftbetreiber. Und zudem haben wir das Patent da drauf, das heißt, wir würden es auch schon dann melden, aber sehr gerne können Sie natürlich auch Windkraftbetreiber uns melden und bei Interesse natürlich würden wir uns gerne mit entsprechenden Informationen austauschen.
Also nun ist ja sowohl die Energiegewinnung aus erneuerbaren Energiequellen als auch das Thema nachhaltige Digitalisierung durchaus politisch gewollt. Es ist ja auch festgeschrieben im Koalitionsvertrag, dass zum Beispiel Rechenzentren bis 2027 klimaneutral betrieben werden sollen. Merken Sie das, dass Ihnen da sozusagen von Verwaltung und Politik mehr ermöglicht wird oder stellen Sie auch immer noch Hürden fest oder was würden Sie sich von Politik und Verwaltung wünschen, um Ihr Angebot, was ja einfach total politisch gewollt ist, besser durchsetzen zu können?
Die Hürden auf Seiten der Energieerzeugung sind gigantisch hoch. Das muss man ganz klar sagen. Da geht es um Stromgesetze, Energieerzeugungsgesetze, Stromversorgung, Netzdurchleitung, Baugenehmigung im Außenbereich. Also da sind die Hürden doch erstaunlich hoch. Wir merken natürlich ein generelles Interesse Wir sehen das auch an Anfragen, regierungsseitig in Anführungsstrichen. Also wir sehen letztendlich hier entsprechende Forschungsprojekte, Forschungsanfragen und Interessenbekundungen. Allerdings ist die letzte Meile, sage ich mal, wenn es wirklich zur Umsetzung kommt, sind dann ganz oft Verwaltungsvorschriften, die uns hier das Leben sehr schwer machen.
Was sind denn Ihre Pläne für die Zukunft? Wie geht's weiter mit WindCores? Haben Sie da Visionen?
Gestartet sind wir mit WindCores als klassische Colocation. Im Zuge der Kundenanfragen sehen wir und im Zuge letztendlich auch der Cloudifizierung sehen wir den Bedarf und die Nachfrage nach Cloud-Lösungen. Wir haben deshalb jetzt schon seit über 2 Jahren eine eigene WindCores Cloud aufgebaut und wir sehen noch einen deutlichen Trend hin, zumindest auf unserer Seite, zur Cloudifizierung. Und wir haben derzeit schon viel mehr, also die Anfragen und auch viel mehr Kunden im Cloud-Bereich. Und wir wollen letztendlich hier auch die grünste Cloud Deutschlands werden, oder das sind wir im Grunde schon natürlich, und hier starkes Wachstum haben und diesen Bereich deutlich ausbauen.
Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Dubacke. WindCores, großartiges Angebot, bringt Digitalisierung und Nachhaltigkeit quasi auf den Punkt. Klimaneutrales Rechenzentrum direkt in der Windkraftanlage. Ich wünsche Ihnen alles Gute für die Zukunft und danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch.
Eine brillante Idee, einfach, ich sag mal, Stromfresser dahin zu setzen, wo viel Energie ungenutzt entsteht. Aber alles so Sachen, die im Hintergrund passieren, wie eben quasi die gesamte digitale Infrastruktur. Davon kriegen wir selber nicht so richtig viel mit. Wir sehen ja immer nur das am Endgerät, was da Digitales passiert, sei es jetzt auf dem Rechner oder am Smartphone oder auch auf dem Fernseher, zum Beispiel beim Videostreaming. Guckst du, bingest du, wie es heißt, neudeutsch, Serien, Sidonie?
Ja, jetzt gerade wieder Ringe der Macht.
Ach echt, ja? Oh, du bist ein Fantasy-Freundin, das ist ja cool, sehr schön.
Gar nicht so, ehrlich gesagt, aber das hat mich jetzt dann doch gepackt, ja.
Ich habe einen Moment gebraucht, da reinzukommen. Die ersten 2 Folgen fand ich schwierig und dann war ich hooked. So ist es mir aber auch schon bei Game of Thrones gegangen. Da habe ich 3 Anläufe gebraucht, ehe ich dann total süchtig war. Nun kann man ja Ringe der Macht nicht so richtig bingen, weil die Schweinehunde ja nur 1 Folge pro Woche raushauen. Aber es ist ja auch immerhin die teuerste Streaming-Serienproduktion aller Zeiten. Also ich selber habe, glaube ich, bestimmt schon 30 oder 40 Serien so durchgebinged. Und jetzt kommt natürlich da eine Nachricht richtig gut. Ich kann, vorausgesetzt mein Endgerät zu Hause ist nicht der urältesten Generation, klimaneutral streamen und dann abends auf meinem kleinen Tablet irgendwie guten Gewissens mir die eine oder andere Serie angucken. Das geht und das geht auch schon in Deutschland. Da hatte ich das große Glück, mit Stefan Lietsch zu sprechen. Er ist seit über 10 Jahren der CTO von Zettu. Die bieten klimaneutrales Streaming an.
Echt jetzt? Der Eco-Realitätscheck.
Wunderschönen guten Tag, Herr Lietsch.
Guten Tag.
Herr Lietsch, als Sie angefangen haben, also vor über 10 Jahren, mit einer damals ja noch sehr zukunftsträchtigen Idee, wir wollen mal im Internet Fernsehen und Serien streamen, welche Rolle spielte dabei das Thema Nachhaltigkeit und CO2?
Also zugegebenermaßen eine sehr kleine. Da war natürlich erstmal die große Idee, wie kriegt man überhaupt diesen Fernsehinhalt aufs Internet übertragen und wie schafft man das, technische Herausforderungen da zu lösen. Da hat man auch in der Gesellschaft ja noch wenig über diese Nachhaltigkeitsthemen gesprochen und das war auch bei uns kein großes Thema. Das kam erst wirklich, ich würde sagen, in den letzten 3 bis 4 Jahren, natürlich dann aber mit voller Wucht zu uns, wo natürlich in vielen Medienberichten dann auch darüber berichtet wird, das Streaming ist ein Klimakiller und so. Da hat uns das natürlich auch sehr stark beschäftigt, aber natürlich auch davor schon etwas. Aber am Anfang war das sicher noch kein großes
Thema. Ja, wie gesagt, in der ganzen Gesellschaft noch nicht so wirklich. Und die ersten Klimakiller, Achtung, wir erinnern uns alle, waren ja diese Gasheizpilze vor den Cafés. Ja, das war, also ich glaube, die haben diesen Ausdruck Klimakiller geprägt. Schön, dass es jetzt auch die Streaming-Industrie getroffen hat oder vielleicht nicht so schön, aber schön, dass man da reagiert. Aber jetzt mal so als User, Herr Lietsch, kann ich dann überhaupt noch, ich sag mal, sorgenfrei und bedenkenlos meine Lieblingsserien bingen oder mache ich mich da schon schuldig an der Klimakrise?
Also das ist natürlich bei allem, was Strom verbraucht heute, hat man einen CO2-Fußabdruck, solange das nicht auf 100% erneuerbaren Energien kommt. Sozusagen. Das ist mal die Grundannahme. Jetzt muss man aber nachschauen, wie viel ist das denn? Wie groß ist dieser Fußabdruck, den man dann da hinterlässt? Und der passiert natürlich beim Streaming an vielen Stellen. Der passiert beim Produzieren des Materials, beim Verarbeiten des Materials, beim Übertragen des Materials und in den Endgeräten der Nutzer. Und das ist gar nicht so einfach, das zu messen oder nachzuverfolgen. Wir haben da vor einigen Jahren mit dem Umweltbundesamt zusammen an einer Studie teilgenommen, die das mal für den deutschen Markt sehr explizit durchgerechnet hat. Und die kommt zu dem Schluss, dass in einem Streaming zu Hause, dass man da zwischen 2 und 5 Gramm CO2 pro Stunde Streaming-Konsum verursacht. Das hört sich wenig an und ist auch relativ wenig, wenn man das mal hochrechnet. Ich habe da mal die Rechnung gemacht. Zum Beispiel würde aller TV-Konsum in Deutschland gestreamt werden, dann würden das rund 12.000 Tonnen CO2 im Jahr ausmachen. Das ist nicht nichts, aber das ist natürlich im Vergleich zu Verkehr und Heizung und so weiter ein verschwindend geringer Teil, den jeder da verursacht. Das ist trotzdem etwas, und das nehmen wir ernst seit Jahren. Wir müssen an allen Stellen und an allen Schrauben drehen. Deshalb versuchen wir auch da, unseren Abdruck vielleicht auch im Vergleich zum Durchschnitt natürlich deutlich weiter zu senken. Also ja, Streaming hat einen Klimafußabdruck. Der ist aber aus unserer Sicht jetzt nicht der Hauptanteil eines jeden Einzelnen.
Okay, aber trotzdem wissen wir ja alle, beim Klimaschutz wie bei allem, was man tut, jedes bisschen hilft. Und auch da, jeder kann mitmachen. Und Sie haben ja schon gesagt, Sie kümmern sich seit Jahren um dieses Thema. Und Satu streamt klimaneutral. Also das wird ja oft ganz schnell gesagt, ja, das ist alles klimaneutral. Ich pflanze hier 2 Bäume, ich zahle 20 Cent irgendwie und auf einmal fliege ich auch klimaneutral. Wie genau stellt sich dieses klimaneutral bei Ihnen dar?
Also was wir machen, wir haben ja Dinge, die wir in unserer eigenen Kontrolle haben. Zum Beispiel den Betrieb unserer Rechner in den Serverzentren. Wir haben da relativ viele, weil wir verarbeiten über 1000 lineare Kanäle, nicht nur für unseren eigenen Endkundenservice, sondern auch für die Dienste von anderen Unternehmen, zum Beispiel 1&1, die auch eine TV-Lösung von uns beziehen und benutzen. Und da kommt natürlich einiges an Stromverbrauch zusammen und den beziehen wir schon seit Jahren als reinen Ökostrom sozusagen. Also das ist natürlich einer der, sagen wir mal, naheliegenden und einfachen Schritte.
Aber er muss gegangen werden, ne? Also.
Genau. Der muss gegangen werden und der kostet auch oder kostet immer noch mehr Geld, den Ökostrom zu nehmen, als in einfach den grauen Mixbasis. Aber das war schon früh klar, dass wir das machen und machen wollen und auch seit mindestens 5 Jahren so machen. Was wir auch gemacht haben, wir haben das dann sehr klar analysiert, wo sind unsere von uns direkt verursachten Emissionen und haben dann uns angeschaut, dass zum Beispiel die Dienstreisen inklusive der Flüge großer Anteil ist. Unser Hauptsitz ist in Zürich und unser größtes Büro ist aber in Berlin. Da gibt es natürlich viel Austausch dazwischen. Aber natürlich haben wir auch Kunden, die wir besuchen möchten und müssen. Und da sind wir einfach recht viel geflogen und haben da uns wirklich angeschaut, was können wir tun? Welche Incentivierung können wir geben? Welche Bahncards gibt es, die vielleicht dann es doch den Leuten einfacher machen?
Oder welche Streaming-Lösungen?
Welche Streaming-Lösungen? So, dann kam natürlich Corona und die hat uns auch allen gezeigt, dass man gar nicht mehr so viel reisen muss. Und auch das haben wir wirklich sehr stark embraced. Wir waren schon immer eine verteilte Firma. Wir haben Videokonferenzen, waren schon immer Teil unseres Tuns. Und das hat uns natürlich geholfen, da auch während der Anfänge der Pandemie weiter operativ zu bleiben, aber auch das in unsere Maßnahmen mit reinzunehmen, auch zu Kunden zu sagen, komm, lass uns doch lieber schnell eine Videokonferenz machen, da können wir das genauso gut besprechen. Als
sehr, sehr viele verschiedene Maßnahmen auf allen möglichen Ebenen. Und ein Projekt, was ich an der Stelle gerne ansprechen würde, ich habe es in einem Film für den Eco schon mal ansprechen dürfen, Windcourse, also sozusagen ein Windpark und da drin ein Rechenzentrum, das heißt also einen Server am Fuße einer Windkraftanlage, eines, wie der Volksmund sagt, Windrades. Mhm. Da sind Sie ja ganz vorne mit dabei. Wie kam es zu der Entscheidung und was bringt es am Ende unterm Strich?
Ja, also das finde ich auch ein sehr spannendes Projekt und das ist auch etwas, über das wir viel erzählen. Vielleicht nochmal ganz kurz, ich sehe Klimaschutz und auch diesen Einsatz für die Nachhaltigkeit, das hört ja nicht auf sozusagen, das hört nicht bei den naheliegenden Dingen auf. Ich glaube, wir haben alle ein Riesenproblem vor uns und ich glaube, da müssen wir aus allen verschiedenen Perspektiven alles tun, um da möglichst schnell wegzukommen von fossiler Energie für alles, was wir tun. Und das habe ich dann auch im Unternehmen so ein bisschen, habe ich mit reingetragen. Ich bin da auch der Climate Officer, wenn man so möchte, und vertrete da auch die verschiedenen Dinge, versuche das dann einzuweben. Und in der Funktion kam mir dann auch irgendwann dieses Projekt über den Weg. Das kommt auch zustande aus alten Verbindungen nach Paderborn. Ich habe dort studiert und promoviert und habe dann irgendwann den Gunnar getroffen, der hat dieses Projekt mit aufgebaut in einem ganz anderen Umstand und hat mir davon erzählt und meinte, ja, wir haben hier Windkraft, das gibt es ganz viel in Paderborn, das ist da ein großes Thema. Und wir haben jetzt irgendwie überlegt, da könnte man Server reinstellen, weil da ist Platz drin, da ist Kühlung drin, Strom quasi ohne Ende und der wird lokal und grün produziert und das haben wir jetzt mal gemacht und dann habe ich so gesagt, wir haben auch irgendwie 500 Server, die in Frankfurt und in Zürich stehen und das macht total Sinn für mich. Das Einzige, was halt fehlt da in Paderborn auf dem Feld, ist die schnelle Internetanbindung. Also das ist gerade für uns ein total wichtiger Aspekt, dass wir die Daten natürlich sehr schnell von dem Datencenter dann zum Endnutzer bringen müssen und dass das auch immer sehr viele Daten sind. Und das haben wir dann zusammen uns einen Plan überlegt, wie wir das sowohl technisch als auch kommerziell hinbekommen. Das, der große Vorteil ist, man hat in diesen Windrädern, die sind alle schon mit Glasfaser untereinander vernetzt sozusagen. Man hat da eigentlich auch schon die Infrastruktur. Die große Herausforderung war, jetzt vom Paderborner Feld nach Frankfurt zu kommen. Und da ist Windkurs dann sehr stark in die Vorleistung gegangen, um das zu ermöglichen. Und damit ist aber aus unserer Sicht wirklich alles da, was man braucht, um ein Datencenter zu betreiben. Und der Riesenvorteil davon ist, dass man eben die Energie und den Strom dort verbraucht, wo er hergestellt wird. Man muss nicht erst aufwendig nach Frankfurt transportieren und mit 100.000 anderen Verbrauchern teilen, sondern man ist wirklich da vor Ort und kann im Zweifel auch sonst ungenutzte Energie, die sonst nicht ins Netz eingespeist werden könnte, verwenden und hat eigentlich immer diese 100% grüne Energie.
Genau, nicht einfach irgendein Mix oder irgendwie eine quasi gerechnete grüne Energie, sondern wirklich direkt ganz lokal produziert, noch bevor sie in irgendein Netz eingespeist wird und dann wieder rausgeholt wird, wie es ja normalerweise an ganz vielen Stellen ist. Also ein wirklich beeindruckendes Projekt und trotzdem geht es natürlich, Sie hatten es gesagt, es geht immer weiter und es geht wirklich darum, an allen Stellschrauben zu drehen. Welche Klimaziele hat Setu denn? Und was gibt es noch für Projekte, wo Sie sagen, da setzen wir ganz viel drauf oder da warten wir drauf oder das ist was, da müssen wir hingehen?
Also ganz generell ist natürlich weiter, wir wollen konsequent den Weg gehen, um unsere Emissionen so schnell es geht auf null zu reduzieren. Da gibt es weiter die Dinge, die wir selber kontrollieren können. Und da gibt es natürlich weiterhin auch den Bedarf, dass sozusagen das uns umgebende Ökosystem, also von der Stromerzeugung über Endgerätehersteller und alles drumherum, sogar die Flugindustrie sozusagen, uns hilft und mitspielt sozusagen. Und dann können wir das schaffen. Ein sehr konkreter Schritt oder konkrete Schritte, die wir jetzt gerade tun, ist, wir haben zum Beispiel den gesamten Ausbau unserer Infrastruktur. Den werden wir zu ganz großen Teilen eben in diesen Windkraftanlagen machen. Das ist auch etwas, was natürlich erstmal eine Pilotphase bedarf hat. Und jetzt haben wir seit Anfang des Jahres auch unsere produktiven Services da drin. Und alles nach vorne hin wollen wir da reinbringen. Wir überlegen auch, Dinge zu migrieren sozusagen, um wirklich, obwohl wir schon in Frankfurt und in Zürich grünen Strom verbrauchen, aber das wirklich noch klarer dann auch wirklich nachvollziehbar als grüne Energie zu nutzen. Ein anderer großer Aspekt ist es, mit neuen Encoding-Formaten die Kompression der Videodaten noch besser zu machen, quasi mit geringerer Datenrate die gleiche Qualität zu übertragen, sodass man erst weniger Daten übertragen muss, was natürlich auch Energie sparen kann. Aber auch da ist es natürlich so, wir sind uns dessen bewusst, dass das alleine jetzt nicht hilft, die Welt zu retten, sondern was wir noch tun und was wir auch sehr aktiv tun, auch heute tun, ist halt über das zu sprechen, was wir da machen. Andere zu motivieren und zu sagen, komm, wir müssen da zusammen dran arbeiten. Und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt, auch in so einem Umfeld, in dem wir sind, wo wir Unterhaltung machen, aber auch diese Unterhaltung dann Nachrichten transportieren kann und muss. Und auch da sehen wir sozusagen unsere Rolle.
Herr Liedstein, lassen Sie uns doch an der Stelle auch nochmal einen Appell an die Verbraucherin, den Verbraucher richten, weil am Ende der, ich sag mal, Binge-Streaming-Kette sitzt ja der. Also, liebe Verbraucherinnen und Verbraucher, machen Sie sich beim Streamen gerne mal ein Teelichtchen an. Das reicht als Zusatzbeleuchtung und gucken Sie mal auf das Herstellungsdatum Ihres Endgerätes und vielleicht auch darauf, wie viel CO2 bzw. Strom das Ding denn eigentlich braucht. Weil am Ende, wie ich es vorhin gesagt habe, kann wirklich jeder was tun und auch hier hilft natürlich jedes bisschen. Also, lieber Herr Dr. Leach, ich freue mich sehr, dass Sie da so weit vorne sind, also auch so ganz nah dran an den Windkraftanlagen. Machen Sie unbedingt weiter so und gehen Sie auch gerne lautstark redend mit der Digitalisierung durch die Gesellschaft und zeigen Sie, dass die Digitalisierung sehr wohl ein Teil der Lösung der Klimakrise sein kann. Vielen, vielen Dank für das Gespräch.
Das werde ich machen. Vielen Dank, Herr Oswald, und einen schönen Tag.
Nun ist ja immer wieder jetzt schon in der Folge angeklungen, zum Beispiel bei Fiete Dubacke, dass das Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit natürlich auch eine politische Dimension hat.
Ja, und da kommt es sehr, sehr gelegen, dass es in diesem Podcast eine Rubrik gibt, die da heißt In der Lobby mit. Da treffen wir auf spannende Persönlichkeiten aus Digitalisierung, aus Wirtschaft, aus Forschung und aus Politik und stellen ihnen ein paar Fragen.
Ja, und da hat es sich besonders gut getroffen, dass wir vergangene Woche Dr. Anna Christmann quasi hier in der Lobby getroffen haben. Sie ist Abgeordnete der Grünen-Fraktion im Deutschen Bundestag und seit Beginn dieses Jahres Beauftragte der Bundesregierung für die digitale Wirtschaft und Startups.
In der Lobby mit drei schnelle Fragen.
Frau Christmann, Sie sind ja seit Anfang dieses Jahres neue Beauftragte der Bundesregierung für die digitale Wirtschaft und Startups. Was möchten Sie denn in diesem Amt erreichen und was sind so Ihre Top-To-Dos, Top-Agenda-Punkte gerade?
Ja, ich würde mir natürlich wünschen, dass wir beim Wort Digitalisierung in Deutschland nicht mehr automatisch denken, oje, das funktioniert ja alles nicht, sondern dass es uns wirklich gelingt, diese Digitalisierung eben gerade aus Deutschland aktiv mitzugestalten, um sie wirklich zu dem zu machen, nämlich ein Lösungstool für viele der aktuellen Herausforderungen. Und dafür gibt es eigentlich so eher 3 bis 5 Schwerpunkte, die notwendig sind. Denn zuallererst, Digitalisierung sind natürlich Daten. Und wir sind in Deutschland leider nicht besonders gut darin bisher, Daten, die wir ja zu Fülle eigentlich haben, auch wirklich zu nutzen. Sie stehen oft nicht zur Verfügung für Forschung oder Unternehmen teilen sie zu wenig, weil sie denken, das ist ihre Geschäftsgeheimnisse betroffen. Oder man denkt, die DSGVO würde das verhindern. Und dort voranzukommen und jetzt mit dem neuen Dateninstitut, das wir ja gründen wollen, einen Akteur zu schaffen, der wirklich dafür steht, Datentreuhandmodelle auszuprobieren, Projekte, wo wirklich vielleicht mal die Stadtwerke mit den Energiekonzernen und den Startups die Daten teilen, um daraus neue Produkte wirklich zu machen, die dann einfach anzuwenden sind. Das ist mir ein richtiges Anliegen, dass wir Daten wirklich so nutzen, dass sie unsere gesellschaftlichen Herausforderungen mit bewältigen können. Der zweite Bereich ist natürlich, und wir haben ja leider geopolitisch schwierige Zeiten, schwieriger, als wir uns das gewünscht und gedacht hätten. Da sieht man aber natürlich, wie digitale Infrastrukturen auch zunehmend zu unserer Souveränität gehören. Wir sehen derzeit, wie sie kritische Infrastrukturen sind, die eben durchaus auch vulnerabel sind. Und deswegen ist Technologiesouveränität für uns natürlich ein ganz entscheidender Faktor. Und die ganzen Themen rund um die Mikroelektronik, den Chips Act auf europäischer Ebene sind für mich wichtige Dinge, um hier wirklich unabhängiger zu werden, auch natürlich von internationalen Lieferketten. Ebenso haben wir uns mit dem Sovereign Tech Fund vorgenommen, mit Open Source Technologien auch hier souveräner zu werden. Und dann natürlich, wir sind ja das Ministerium für Wirtschaft und Klimaschutz, wollen wir natürlich Digitalisierung auch für Nachhaltigkeit nutzen stärker. Das ist einerseits natürlich eine große Chance, die da besteht, gerade im Energiebereich habe ich schon genannt, die Energiewende digitaler zu machen. All das sind Themen, wo Digitalisierung eine riesige Rolle spielt. Auf der anderen Seite aber wollen wir auch die Rechenzentren natürlich effizienter machen. Ja, ein Thema, was auch sicherlich den Eco umtreibt und wollen hier mit Zertifizierungen und mit besserer Abwärme nutzen, endlich vorankommen, um auch den Energiefußabdruck besser voranzubringen. Und dann nicht zuletzt der Anteil der Frauen in der Digitalwirtschaft, ein Thema, was mich sehr umtreibt. Ich bin ja auch Mitbegründerin der Initiative She Transforms IT, wo wir mehr Frauen für den Digitalbereich gewinnen wollen. Und ich glaube, gerade aus Innovationsgründen, diverse Teams sind in der Regel innovativer, brauchen wir endlich auch die Frauen in dem Bereich. Also eine Fülle von Themen, mit denen ich sehr gerne und sehr aktiv beschäftigt bin.
Jetzt haben Sie Digitalisierung und Nachhaltigkeit ja schon angesprochen, da würde ich jetzt tatsächlich noch mal kurz drauf eingehen, weil das ja auch das Fokusthema unserer Folge ist. Das ist ja ein Zusammenhang, der gerade auch politisch und auch in der öffentlichen Debatte immer stärker diskutiert wird. Natürlich verbraucht Digitalisierung Energie, das ist ja klar, aber wir sagen ja immer, Digitalisierung kann ja auch Teil der Lösung sein für Klimaschutz, für die Bewältigung der Folgen des Klimawandels. Wo sehen Sie denn hier die Zusammenhänge?
Also ich sehe es genau so, dass es Teil der Lösung sein kann, aber man muss es dann halt auch dafür nutzen. Es hilft natürlich nichts, das immer nur zu behaupten und dann da, wo es drauf ankommt, es nicht zu nutzen. Deswegen ist mir auch besonders wichtig, dass wir mit sowas wie Smart Mietern vorankommen, dort eben wirklich auch, wo man konkret individuell das nutzen kann, um den eigenen Energieverbrauch auch besser zu steuern in der Wohnung. Das sind alles Dinge, die wir endlich tun müssen und natürlich auch in der industriellen Produktion. Und wenn wir dann immer die Effekte haben, dass es zwar effizienter wird, dafür aber dann halt immer viel stärker genutzt wird, dann hilft es am Ende natürlich auch nicht so viel. Das heißt, wichtig wird sein, dass wir wirklich die Potenziale auch wirklich nutzen und dass eben es nicht sein kann, dass wir dann mit Technologien zum Teil wie Blockchain und anderen, die einfach einen wahnsinnigen Energiebedarf haben, das in Rechenzentren tun, die dann nicht auch optimal wirklich auf Klimaneutralität ausgerichtet sind. Das kann halt nicht funktionieren und deswegen ist es mein Anliegen wirklich und deswegen tun wir das ja auch im BMWK jetzt mit auch einem neuen Referat Digitalisierung und Nachhaltigkeit, das gerade aufgebaut wird, das strukturell zusammenzubringen. Nur dann kann es wirklich gelingen, diese Potenziale auch zu nutzen und nicht nur auf dem Papier theoretisch stehen zu haben.
Dass die Wirtschaft der Politik an vielen Stellen manchmal einiges voraus hat, zeigt sich auch beim Thema Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Also es gibt sehr, sehr viele schöne Projekte bereits und es gibt auch eine Allianz, die ihr im ECO gegründet habt, Sinoni.
Ja, genau. Unter dem Dach vom ECO hat sich 2018 dazu eine Initiative gegründet, die Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen in Deutschland, die eben darauf aufmerksam machen will, welche Bedeutung Rechenzentren, digitale Infrastrukturen für Nachhaltigkeit, aber auch für das ganze Funktionieren dieses Digitalstandorts, unseres Wirtschaftsstandorts Deutschland eigentlich haben und dass eben Rechenzentren auch schon ganz viel dafür tun, um energieeffizienter und nachhaltiger zu laufen.
Ja, und für eine richtig gute Initiative gehört es sich natürlich auch, einen fitten Sprecher zu haben und den hat diese Initiative. Dr. Bela Waldhauser heißt er und mit ihm konnte ich über die Allianz sprechen.
Wir sind das Netz. ECO-Mitglieder stellen sich vor.
Lieber Bela, du bist Sprecher der Allianz zur Stärkung digitaler Infrastrukturen in Deutschland. Deswegen sprich mit mir. Erstmal herzlich willkommen hier im ECO-Podcast. Hi.
Grüß dich, Sven.
So, warum habt ihr die Initiative gegründet? Was sind die Ziele?
Das ist relativ einfach, Sven. Wir haben vor 4-5 Jahren festgestellt, dass die Entscheider in Politik und Wirtschaft einfach zu wenig wissen über die Bedeutung digitaler Infrastrukturen. Und digitale Infrastrukturen sind Breitbandanschlüsse, sind Rechenzentren, sind Internetaustauschknoten. Und vielen, nicht nur den Entscheidern, sondern auch in der Öffentlichkeit, ist gar nicht bekannt, dass wir jeden Tag diese digitalen Infrastrukturen nutzen. Ob es ist, dass wir eine App benutzen, ein Messenger-Service, sonst irgendwas. Und dieses Bewusstsein wollten wir voranbringen.
Also so ein bisschen entgegen allem, was früher Apple gemacht hat, zu sagen, ey, das funktioniert, ihr müsst euch gar keine Gedanken machen. Wie wollt ihr sagen, aber Leute, dahinter sind Netzwerke und Menschen, die sich auskennen und Technologien und auch Sachen, die gewartet und gemacht werden müssen und auch Sachen, die helfen können, irgendwie die Welt nachhaltiger zu gestalten. Ja, habe ich es richtig verstanden?
Absolut richtig, Sven. Mein Lieblingsbeispiel ist immer, wenn wir jetzt nebeneinander stehen würden, ich würde dir eine Nachricht über WhatsApp oder irgendein Messenger-Service schicken. Obwohl unsere Distanz vielleicht ein halber Meter oder Meter ist, geht diese Nachricht durch 5 oder 6 Rechenzentren und ist mit einem Wimpernschlag bei dir auf dem Smartphone. Und das ist vielen nicht bewusst. Ja. Und jetzt ist es nicht nur so, dass wir als Branche unsere eigenen Interessen voranbringen wollen, sondern auch die sogenannte Old Economy braucht leistungsfähige digitale Infrastrukturen. Das ist das Gleiche wie ein gut ausgebautes Straßennetz, Autobahnen, Bahnlinien, Flughäfen, alles, was dazugehört. Und genauso wichtig sind digitale Infrastrukturen für den Wirtschaftsstandort Deutschland.
Super, jetzt hast du als erstes Autobahnen erwähnt, da bin ich beinahe noch mitgegangen. Dann Bahnstrecken, da habe ich schon ein bisschen Schweißperlen. Und als Berliner redest du dann über Flughäfen. Also da muss viel passieren. Was sollte denn die Bundesregierung deiner Meinung nach jetzt als erstes angehen, um eben den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken und vielleicht sogar auch nachhaltiger zu machen? Denn wir alle haben ja Klimaziele zu erreichen.
Ja, zum einen ist es so, dass die neue Bundesregierung zumindest mal in ihrem Koalitionspapier das Thema digitale Infrastrukturen und auch Rechenzentren erstmals erwähnt hat. Das ist schon mal ein Riesenvorteil gegenüber den anderen bisherigen Bundesregierungen, denn da stand in den Koalitionspapieren nichts drin. Aber du hast das Thema Nachhaltigkeit angesprochen. Ich sage immer gerne, wir sind nicht Teil des Problems, wir sind Teil der Lösung. Denn nur mit Digitalisierung kannst du die Nachhaltigkeitsziele der Bundesrepublik, aber auch der EU erreichen. Ein wunderschönes Beispiel ist das, was wir jetzt in Corona-Zeiten gemacht haben, nämlich ganz viel Homeoffice, Homeschooling, virtuelle Konferenzen. Es gibt zum Beispiel eine Studie der Uni Freiburg, die besagt, dass man bei einer virtuellen Konferenz über 99% des CO2-Ausstoßes einsparen kann im Vergleich zu einer Präsenzkonferenz. Natürlich möchte ich sag mal, meine Geschäftspartner, die Kollegen, Kunden auch persönlich treffen. Aber vieles wird eben heute online gemacht und das spart CO2 und das hilft dem Klima.
Ja, und außerdem spart es auch noch wertvolle Lebenszeit für Pendeln und im Stau stehen. Das sorgt also auch für deutlich mehr, ich sag mal, Lebensqualität bei uns allen. Also, das ist so eine Sache, die ist, ich sag mal, passiert, durch die Pandemie aktiviert und sie scheint auch zumindest in einigen Teilen so zu bleiben. Das ist schon mal gut. Die Branche engagiert sich ja auch an vielen anderen Stellen stark. Kannst du uns da noch ein paar Beispiele bringen, ein bisschen was erzählen, wie wir oder wie die Branche helfen kann, die Klimaziele zu erreichen?
Nun, zum einen direkt darüber, dass die Rechenzentren heute extrem energieeffizient sind. Es gibt ja viele Unternehmen, die heute in die Cloud gehen. Wo ist die Cloud? Die Cloud ist in einem Rechenzentrum. Und egal, ob wir jetzt meinen Arbeitgeber nehmen oder die Wettbewerber, die Rechenzentren, die wir in den letzten Jahren gebaut haben und aktuell bauen, sind deutlich energieeffizienter als das, was du in den meisten Unternehmensrechenzentren findest. Also hier wird schon mal per se Energie eingespart und damit der Nachhaltigkeit geholfen. Dann ist es aber auch so, wir hatten das Thema Homeschooling, Homeoffice, digitale Prozesse. Wie viel ist bei uns alles noch im Papier vorhanden, was man durch Digitalisierung deutlich verbessern kann? Dann gibt es so Sachen wie vorausschauende Wartung. Auch das wird durch digitale Infrastrukturen und auch künstliche Intelligenz unterstützt. Das heißt, wir reparieren nicht mehr nach Schema F, sondern nur dann, wann es gebraucht wird. Und das sind nur ein paar der Beispiele, die den Nachhaltigkeitszielen der Bundesregierung helfen.
So, dann haben wir ja jetzt gerade eine richtig schöne, handfeste Energiekrise. Wir wissen noch nicht so richtig, wie es diesen Winter wird. Wir wissen aber, Energie wird immer teurer. Naja, und auch da sind digitale Infrastrukturen durchaus Thema. Da gibt es auch Lösungswege oder Ideen, wie man im Endeffekt ja, im Zweifelsfall durch Abwärmenutzung zum Beispiel helfen kann, weniger Energie zu brauchen, oder?
Da sprichst du mein Herzensprojekt an, Sven, nämlich die Telehaus liefert die Abwärme für das Wohnquartier Westville. Das Wohnquartier Westville entsteht direkt gegenüber von unserem Rechenzentrumscampus im Frankfurter Gallusviertel. Dort werden 1330 Wohneinheiten entstehen. Das heißt, wenn dieses Wohnquartier fertig ist, werden circa 3000 Menschen dort leben. Es wird 3 Kitas geben, es wird Läden geben, es wird ein Restaurant geben und all das wird durch die Abwärme unseres Rechenzentrums mit Wärme und natürlich dementsprechend dann auch warmem Wasser versorgt.
Also es klingt jetzt relativ naheliegend und trivial, aber in Deutschland ist sowas überhaupt gar nicht einfach. Selbst wenn man es technisch hinkriegt, ist es regulativ nicht so leicht, auf einmal als, ich sag mal, Rechenzentrumsbetreiber als Wärmelieferant aufzutreten, oder? Welche Herausforderungen und Stolpersteine musstet ihr denn dann nehmen?
Fangen wir mal damit an, dass in vielen skandinavischen Ländern das Thema Abwärmenutzung nicht nur von Rechenzentren eine Tradition hat. Diese Tradition haben wir in Deutschland nicht. Dann ist es leider so, dass die Abwärme, die wir produzieren, relativ niedrigkalorig ist, also niedrige Temperaturen hat, 30 bis 35 Grad Celsius. Und die Fernwärmenetze, die es in Deutschland gibt, und es gibt nicht viele, aber die, die es gibt, arbeiten bei 100, 120 Grad Celsius. Das heißt, unsere Abwärme in ein Fernwärmenetz einzuspeisen, macht keinen Sinn. Weder ökologisch noch ökonomisch, zumindest aktuell nicht. Aha. Deswegen funktioniert das nur mit Nahwärme und da hilft es natürlich, dass dieses Wohnquartier Westville neu entsteht. Das heißt, man kann quasi auf der grünen Wiese planen und es werden dort Niedrigtemperatur-Fußbodenheizungen eingebaut, die natürlich mit den 30, 35 Grad, die wir produzieren, wunderbar leben können. Das sind ein paar Vorteile und dann gehört aber auch dazu, dass alle drei Parteien an einem Strang ziehen. Weil es gibt keine Vorgaben, dass man die Abwärme nutzen muss. Und da habe ich Glück, dass Mainova, der lokale Energielieferant, Instone, der Projektentwickler und wir sehr eng zusammengearbeitet haben und alle drei das gleiche Ziel hatten, nämlich dieses Projekt als Leuchtturmprojekt in Deutschland zu verwirklichen.
Und diese Leuchtturmprojekte brauchen wir und eben auch die Zusammenarbeit, die du gerade erwähnt hast. Welche Unternehmen sind denn bei der Initiative jetzt schon dabei und wie kann man noch Mitglied werden, wenn man sagt, hey, ich will da rein?
Also Mitglieder können alle werden, die digitale Infrastrukturen betreiben. Wir haben aktuell ein paar der großen Rechenzentrumsbetreiber. Wir haben aber auch den DKIX als Deutschland und weltweit einer der größten Internet-Austauschknoten. Das sind die Gründungsmitglieder, aber alle in Deutschland, die digitale Infrastrukturen betreiben, sind herzlich willkommen mitzumachen, teilzunehmen und ich sag mal, die Entscheidungen in Wirtschaft und Politik mit zu beeinflussen. Das ist unser Ziel.
So, dann werden wir die Kontakte zu eurer Initiative mal in die Shownotes dieser Podcast-Folge packen. Wähler Waldhauser, vielen, vielen Dank für die Information und bitte mehr Leuchtturmbeispiele für eine bessere Welt.
Ich arbeite daran, Sven, danke.
Ja, ganz spannende Einsichten und sieht man auch, dass eben auch in der Allianz die Themen unseres Podcasts Nachhaltigkeit und Digitalisierung auf jeden Fall gespiegelt werden und mit ganz konkreten Cases auch untermauert werden.
Ja, also so Abwärme vom Rechenzentrum, um warme Fußbodenheizung zu haben, finde ich auf jeden Fall eine klasse Idee. Tja, damit sind wir quasi schon am Fuße dieser Folge vom Ohr am Netz angekommen. Nachhaltigkeit und Digitalisierung, ein Thema, das uns noch die nächsten Jahre beschäftigen wird. Gerne Teil der Lösung werden. Hashtag Join the Solution, auch gerne mal auf der Website nachgucken. Da gibt es noch viele, viele verschiedene andere ganz klare, deutliche Beispiele. Und da kann man mitmachen, wenn man selber auch mit seiner digitalen Technologie hilft, die Welt ein bisschen besser und ein bisschen nachhaltiger zu machen. Was haben wir denn in der nächsten Folge vor, Sinoni?
Ja, in der nächsten Folge geht's weiter mit dem Thema digitale Souveränität und Gaia-X.
Gaia-X ist ja wie alle Cloud-Projekte so ein bisschen amorph. Wir versuchen das mal so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zu holen, beziehungsweise mal ganz konkrete Nutzungsfälle zu zeigen.
Genau.
Dann bis zum nächsten Mal.
Ja.
Schöne Zeit bis dahin.
Tschüss, Sven.
Ciao.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.